dass wir in deine Gegenwart hineinkommen dürfen, Gott. Danke, Herr, für diesen Morgen. Danke dir für deine Liebe. Und Herr, ich bitte dich, dass du zu uns redest weiter, dass du zu uns sprichst, dass du uns ermutigst, dass du uns aufbaust, Herr, und dass wir deine Stimme hören, jeden Tag immer wieder aufs Neue, Herr. Danke, Herr, für die Lobpreiszeit, für die Anbetungszeit. Und ich bitte dich auch ganz besonders, dass du auch die Kinder jetzt auch unten segnest, dass du die Mitarbeiter segnest. So ein Vorrecht, so treue und wunderbare Mitarbeiter zu haben, die wirklich ihren Dienst machen morgens. Und wir möchten auch an sie denken und auch an die Kinder, die auch mit dir unten Begegnungen haben, die mit dir unten eine wunderbare Zeit verbringen. Danke dir für diese Gemeinde, danke dir für das, was du tust hier, für die Veränderung, die du schenkst, für den Hunger, den du auch entstehen lässt in Einzelnen. Ja, und ich bitte dich, dass du wirklich mehr Hunger nach dir freisetzt. Dass du wirklich ein Verlangen nach dir freisetzt. Eine Sehnsucht nach dir. Und der Wunsch und die Erwartung, dass es wirklich mehr gibt bei dir als das, was wir bisher kennen. Und ich bitte dich, dass das in diesem Gottesdienst auch erfahrbar wird. Dass es mehr gibt, als was wir bisher erlebt haben. Du hast immer mehr. Amen. Wir sind heute in der dritten Predigt unserer Predigtreihe Gesegnete Beziehungen. Und ich habe die Tage jetzt bei Facebook und WhatsApp und so, ich habe mal was gepostet. Und zwar, dass die beste Entscheidung in meinem Leben ist die, dass ich Jesus in mein Leben eingeladen habe. Warum? Weil nur der Weg mit Jesus ins ewige Leben führt. Es gibt keinen anderen Weg als Jesus, ihr Lieben. Amen. Und wir leben in einer Zeit, wo das zunehmend keine Selbstverständlichkeit ist. Da wird alles Mögliche gemixt. Aber nur Jesus ist der Weg zum wahren Leben, zum ewigen Leben. Das ist meine erstbeste Entscheidung in meinem Leben. Wisst ihr, was meine zweitbeste Entscheidung in meinem Leben ist? Oh ja. Meine zweitbeste und genialste Entscheidung in meinem Leben ist, dass ich Sarah kennengelernt habe und dass ich sie geheiratet habe. Und dass sie mich geheiratet hat. Und manchmal frage ich mich, warum hat sie mich eigentlich geheiratet? Also, man kennt sich ja, oder? Hast du schon mal deine Frau oder hast du schon mal deinen Mann gefragt, sag mal, warum hast du mich eigentlich geheiratet? Wäre doch mal interessant, mal so 15 Minuten mal drüber zu reden, oder? So, warum eigentlich? Und übrigens, gestern haben wir mal drüber geredet. Ich hab ja mal diese Frage gestellt. Und wisst ihr, dann hat sie mich gefragt, warum hast du mich eigentlich geheiratet? Wisst ihr, was dann doof käme, wenn du erstmal schweigst? Hä, warum eigentlich nochmal? Gut, mir sind sofort ein paar Dinge eingefallen. Und ihr Lieben, ich möchte heute über das Thema Ehe sprechen. Und das, worüber ich rede, weiß ich ganz genau, es wird nicht nur die Leute herausfordern und auch ein Stück weit die Augen öffnen, die verheiratet sind. Und mein Ringen und überhaupt generell, dass die Herausforderung in Predigten ist ja, dass wir alle Kontexte irgendwo auch ein Stück weit abholen, oder? Sonst könnten ja die Single jetzt rausgehen und sagen, wir wünschen euch einen schönen Gottesdienst. So, dass das Wort Gottes gibt uns, und das habe ich letztes Mal gesagt, für alle Lebenskontexte Antworten. Glaubt ihr das? Richtungsweisende Dinge und ich glaube auch zu dem Thema, ganz, ganz klar auch zu dem Thema Ehe. Und ich sprach die letzten zwei Sonntage unter anderem über das Thema Herrschen. Letzten Sonntag habe ich das ganz ausgiebig auch versucht zu erklären, auszulegen, was ist mit dem Herrschen gemeint. Und ich möchte das einfach kurz, einfach in einem Satz, es ist damit gemeint, Gottes Charakter und Wesen zu repräsentieren. Ich sprach darüber, dass jeder von uns Verantwortungsbereiche bekommen hat im Leben, für die wir Verantwortung übernehmen dürfen. Wisst ihr, wie Gott Adam einen Verantwortungsbereich gegeben hat, den Garten Eden, so gab Gott dir und mir einen Verantwortungsbereich, egal was gerade um mich herum passiert. Ob es meine Familie ist, ob es meine Gemeinde ist, ob es mein Dorf ist, ob es meine Stadt ist, meine Nachbarschaft und so weiter. Wir alle haben einen Verantwortungsbereich, oder? Wisst ihr, was mich schmerzt? Oder auch die letzte Zeit, auch Sarah und ich, wir unterhalten uns öfter drüber. Wir sind in diesem Jahr 12 Jahre verheiratet. Das ist schon eine lange Zeit. Ja, manchmal denken wir so, Menschenskinder, also 12 Jahre. Ja, wer hätte das gedacht, dass wir mal so alt werden? Ja, nee. So 12 Jahre. Mensch, andere sind hier viel, viel mehr verheiratet, viel länger verheiratet. Das ist doch gut. Aber wisst ihr, was die Erfahrung, die wir gerade machen? Als wir geheiratet haben, haben ja nicht nur wir geheiratet. So in unserem Bekanntenkreis, Freundeskreis gab es immer wieder Leute, die geheiratet haben. Wisst ihr, was wir für eine Erfahrung machen die letzte Zeit? Dass viele anfangen, sich zu trennen. Aus unterschiedlichsten Gründen. Teilweise total banale Dinge. Teilweise Dinge, wo wir von Anfang an es kommen sehen haben, wo wir gesagt haben, hey, wenn du das Ding nicht aufarbeitest in deinem Leben oder ihr als Paar, ihr werdet Schiffbruch erleiden. Und so kam's. Und so kommt's. Ja, es ist eine Fülle von Leuten, die sich gerade trennen. Ich höre von Gemeinden, insbesondere auch jetzt von einer Gemeinde, die ist relativ groß und da trennen sich die Ehepaare scharenweise. Das ist eine richtige Not. Da gibt's Ehepaare, die verlassen diese Gemeinde, weil die sagen, hey, wenn sich dort so viele Ehepaare trennen, ich will mich schützen. Also versteht ihr diese Not, diese Angst, dieses Durcheinander? Und wisst ihr, was mir auch auffällt, so der Schritt zur Trennung ist gar nicht mehr so weit weg für Leute. Mal eben sich zu trennen, ja okay, hat halt nicht geklappt. Deswegen, dieses Thema ist für mich, für uns ein riesen Bedürfnis und ich denke für Gott auch, weil wenn's nach Problemen gingen, die wir in unserer Ehe hatten, wir wären schon 50 Mal getrennt, Sarah und ich. Wir wären schon zigmal geschieden. Das Thema Scheidung stand auch öfter schon im Raum. Und ich habe das schon hier und da mal anklingen lassen, die Herausforderungen, in denen wir auch so gestanden haben und die Not, die auch Sarah als Frau hatte auch und auch ich und auch Dinge und bla, also diese ganzen Themen. Wisst ihr, ich glaube, dass Gott jeden von uns in diese Welt gesetzt hat und etwas in uns hineingelegt hat, um den Kontext, in dem wir stehen, zu segnen. Glaubt ihr das auch? Dass der Kontext, vielen Dank, Amen hier, ja. Also ihr dürft auch ein bisschen mitmachen, ja. Also ich glaube, wenn ihr Fußball guckt oder irgendwas, seid ihr auch begeistert, oder? Vielleicht nicht alle, okay. Oder Deutschland sucht den Superstar oder was weiß ich, ja. Jeder von uns hat eine Verantwortung in dem Kontext, in dem wir stehen. Da, wo die mit den Menschen, mit denen wir zusammen sind. Stell dir mal vor, du kommst jeden Tag von der Arbeit und lässt den ganzen Frust, den du hast, jeden Tag an deiner Familie aus. Ist das verantwortungsbewusst? Jetzt kannst du sagen, oh, ich habe doch so einen stressigen Tag, meine Frau hat gar keine Ahnung. Dann erzählt dir deine Frau mal, wie stressig ihr Tag war mit den Kindern. Ja? So, ich habe das neulich mal, wo Sarah jetzt ein paar Tage weg war in Hannover, dachte ich, Schatz, ich freue mich, dass du wieder da bist. Da können wir uns wieder teilen, so den Stress hier und da. Und was ich auch mal sagen möchte, ihr Lieben, für die, die keine kleinen Kinder haben, ich bewundere die Eltern, die mit ihren Kindern Sonntag für Sonntag hierher kommen und dort hinten oder da oben sind. Ich hatte das die letzte Zeit ein paar Mal das Vergnügen. Und momentan erlebt ihr mich im Lobpreis weniger hier, sondern eher da hinten. Warum? Wir sind Familie, wir unterstützen uns. Für mich bedeutet auch das Lobpreis, mit meinen Kindern hinten zu stehen, zu spielen, und das ist für mich auch Anbetung. Natürlich wird es jetzt schwierig, wenn alle jetzt da hinten hingehen und anfangen zu spielen. Aber was ich sagen möchte, du kriegst da gar nichts mit vom Gottesdienst. Gar nichts. Und ich bewundere, und ich will an der Stelle echt mal Danke sagen für die Eltern, die immer regelmäßig kommen und treu sind hierher, weil sie sagen, mein Kind braucht das und ich brauche das auch, auch wenn ich kaum was mitkriege hier. Lass uns mal diesen Eltern einen Applaus geben. Das meint Verantwortung übernehmen, den Kontext, den Gott mir gegeben hat, die Menschen, die Gott mir anvertrauen hat, verantwortlich mit ihnen umzugehen, ihr Lieben. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie die Ehe entstanden ist. Das ist hochspannend und ihr kennt das alle. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau. Und er brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch, diese endlich, oh, ich höre dieses endlich bei ihm raus, ja. Endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen. Also ihr lieben Frauen, ihr seid Männinnen, ja. Denn von Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und sie werden zu einem Fleisch werden. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Ein sehr bekannter Bibeltext. Wisst ihr, das ist die erste Ehe. Man kann auch sagen, die erste Hochzeit. Und mir kam so einfach der Gedanke, das Wetter war perfekt. Glaube ich, das Wetter war perfekt. Die Deko war perfekt. Es war alles gerichtet, ja. So, die Hochzeitsgäste waren geladen, es war genug Essen für alle da. Auch um Kleidung brauchten sich Adam und Eva keine Sorgen zu machen, ja. Man hielt es eher schlicht. So teure Klamotten, teure Anzüge und Hochzeitskleider, ne, Fabi Doro, was kann man da an Geld lassen? Junge, Junge, Junge. Also darüber braucht man sich jetzt keine Gedanken machen. Man hielt es eher schlicht. Sehr schlicht halt, ne? So schlicht würden wir es heute natürlich nicht halten. Und wisst ihr, und sie hatten die besten Sänger und Instrumente um sich herum. Die Engel, stell dir mal vor, die Engelschöre singen für deine Hochzeit, wow. Und das Tolle ist, ohne Bezahlung. Ja? Und es war eine perfekte Hochzeit. Es war ein perfekter Tag. Es war wunderschön. Und dieses erste Ehepaar ging gemeinsam in die Ehe und in ihre gemeinsame Zukunft. Alles war perfekt. Plötzlich kam jemand auf die Bildfläche. Die Schlange. Und sah das Ehepaar. Und ging zu der Frau und sagte, hey du, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft nicht von allen Bäumen hier essen? Wisst ihr, eines der ersten Dinge, die der Teufel bei einzelnen Menschen von Anfang an unternimmt, ist nicht nur bei Menschen Zweifel zu sehen, sondern wir sehen hier von Anfang an, will er die Ehe zerstören. Der Teufel kommt von Anfang an und zerstört eine Ehe. Bringt Trennung. Bringt Zweifel, nicht nur zwischen Gott und dem Mensch, sondern zwischen den Paar untereinander. Und wir brauchen uns nicht wundern, dass so viele Ehen scheitern, ihr Lieben. Brauchen wir uns nicht wundern. Aus biblischer Sicht ist es eigentlich ganz einfach. Intakte Ehen waren für den Feind von Anfang an ein Dorn im Auge. Die zwei, die sind mir zu stark. Das ist mir zu eine große Einheit. Da muss eine Trennung dazwischen. Ähm, Ich denke, ein Grund, warum die Welt, in der wir leben, so eine verletzte und verletzende Welt ist, ihr Lieben, ich denke, ein Grund ist, dass so viele Ehen kaputt sind. Warum ich das glaube? Ich war, wo wir noch in Hannover gelebt haben, habe ich eine lange Zeit mit Drogenabhängigen gearbeitet, ehrenamtlich Drogenarbeit gemacht auf der Straße. Wir sind auf die Straße gegangen, das war so ein Bauwagen auch, und dann sind die Leute direkt von der Straße zu uns gekommen, sich gerade vorher eine Spritze gegeben, kommen rein, trinken Kaffee und reden mit ihrem, was weiß ich. Und ich habe das längere Zeit gemacht. Wisst ihr, welche Erfahrung ich gemacht habe? Ich habe ja viele, hat ja auch Gespräche mit den Leuten. 100% von allen Gesprächen haben mir eine Geschichte, eine kaputte Geschichte im Familienhaus erzählt. 100%. Es gab nicht einen einzigen, zumindest mit dem ich gesprochen habe, der gesagt, ich bin ganz zufällig auf der Straße gelandet. Durch die Bank weg haben mir Leute erzählt, wie sie von den Eltern misshandelt wurden, wo im Elternhaus Gewalt war, wo Eltern sich geschlagen haben, wo Vernachlässigung stattgefunden ist, Väter die Kinder verlassen haben, die Kinder kamen mit diesem Schmerz nicht klar, die Mütter haben die Kinder vernachlässigt, denen war es wichtiger, vor ihrem Fernseher zu sitzen und ihre Drogen zu nehmen oder was weiß ich. 100% von den Leuten haben mir gesagt, ich habe eine kaputte Familie, ich habe Eltern, die mich eigentlich, wo ich mich nicht geliebt gefühlt habe, und dann entwickeln sich natürlich auch Dinge in dem Leben, die sehr schwierig sind, und ich meine, das ist schwer zu kompensieren im Leben, wenn du wirklich so kaputt bist. Und natürlich muss ich dazu sagen, es sind nicht nur die Eltern schuld, warum Leute auf der Straße landen. Es sind nicht nur die Ehen schuld, weil jeder Mensch hat eine eigene Verantwortung auch. Oder? Du kannst aus dem destruktivsten Hintergrund kommen und du kannst dich trotzdem entscheiden, das wiederhole ich nicht. Amen? Das mache ich nicht nach. Ich möchte anders leben. Aber ich möchte euch einfach verdeutlichen, dass Grund Nummer eins ist, warum unsere Welt so eine verletzte und verletzende Welt ist. Warum? Weil Ehepaare sich so verletzen. Und die verheiratet sind. Wir wissen alle, wie wir Schmerz uns auch mal zugefügt haben. Und es auch können. Und wisst ihr, manchmal wundere ich mich über Christen, die heiraten und sich darüber selber wundern, dass in ihrer Ehe Probleme auftreten. Ich wundere mich darüber. Die Bibel zeigt es uns doch hier am Anfang von Kapitel 3 ganz deutlich. Da kommt die Schlange herbeigeschlichen und greift Ehe an. Noch viel mehr wundert es mich, ihr Lieben, wenn Probleme auftreten und dass man diese Probleme dann nicht aktiv angeht und stattdessen sich mit ihnen arrangiert. Und ich kann ein Lied davon singen, was mindestens 50 Strophen hat und 100 Wiederholungen, wo man sich mit Dingen arrangiert, wo man sagt, lieber nicht ansprechen. Ach, aber weißt du, was dann wieder passiert? Wisst ihr, all das hat einen Grund. All das hat einen Grund, warum das so ist. Und ich möchte uns da jetzt mal mit hineinnehmen. Das alles könnt ihr in der Bibel nachlesen. Das ist jetzt kein psychologischer Vortrag, sondern alles in der Bibel. In der Bibel lesen wir 1. Mose 3, Vers 7. Da wurde ihrer beide Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren, nachdem sie die Frucht gegessen haben. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürzen. Wisst ihr, die erste Folge der Sünde war Scham. Scham ist die erste Folge der Sünde bei den Menschen gewesen. Wisst ihr, in vielen Ehen ist eine große Scham vorhanden für Dinge, die man getan, gesagt, nicht getan oder nicht gesagt hat. Ist eine Scham da. Wann schämen wir uns? Wenn wir denken, wir haben etwas falsch gemacht, dann schämen wir uns. Oder etwas gesagt, was nicht korrekt war.
Ich habe mich gefragt, ist Schamgefühl in Situationen, in denen wir etwas wirklich Dummes gemacht haben, angebracht? Ist es angebracht, Scham? Was geht wahrer Buße voraus? Erkenntnis, Reue und Scham. Ich schäme mich für das, was ich getan habe. Gott, vergib mir, dass ich das und das getan habe. Es tut mir leid. Wisst ihr, es gibt eine unangebrachte Scham, wo Leute sich ständig für alles und alles Mögliche schämen. Und es gibt eine angebrachte Scham. Und Scham, die angebrachte Scham ist im Grunde genommen, da meldet sich das Gewissen. Hallo, da ist was nicht in Ordnung. Und das kann zur Buße führen, ja? Wisst ihr, Gott möchte nicht, dass wir in Scham drin stecken bleiben. Gott möchte nicht, dass wir für Dinge, die wir getan haben, dass wir in dieser Scham drin stehen. Und ich stand in meinem Leben in bestimmten Themen jahrelang unter einer richtig heftigen Scham. Ich habe Dinge getan, für die ich mich bis heute schäme, auch wenn ich weiß, sie sind geheilt, aber ich schäme mich trotzdem. Und damals war es aber so, der ungeheilte Zustand in mir, da war diese Scham und diese Scham beeinflusst viele Ehen, ihr Lieben, auch nicht nur Ehen, viele Beziehungen. Viele Beziehungen sind von dieser Scham, ich habe irgendwas getan, was nicht in Ordnung ist. Und was passiert mit dieser Scham? Die Bibel gibt uns eine Antwort. 1. Mose 3, 8 bis 9. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Wo bist du? Das heißt, oder ich habe mich gefragt, wusste Gott wirklich nicht, wo Adam ist? War das jetzt eine rhetorische Frage? Wisst ihr, das Wort Angesicht, wo es hier steht, der Mensch versteckte sich vor dem Angesicht, kannst du auch mit persönlicher Gegenwart übersetzen. Und persönliche Gegenwart meint Gemeinschaft und Beziehung. Adam und Eva versteckten sich vor der Gemeinschaft, vor der Beziehung vor Gott. Sie versteckten sich und ihre Scham brachte sie dazu, sich zu verstecken. Kennen wir doch alle, oder? Wir schämen uns für Dinge, es sind uns Dinge unangenehm und versuchen uns zu verstecken. Hoffentlich merkt es keiner. Hoffentlich lässt meine Frau mich in Ruhe und spricht mich darauf nicht an. Dass ich wieder den Abwasch nicht gemacht habe oder den Müll nicht rausgebracht habe. Nee, keine Ahnung. Warum war Adam nicht in der Lage, Gott zu begegnen? Wegen seiner Scham. Wisst ihr, in Ehen ist es häufig das Gleiche. Viele Partner verstecken ihr Herz vor dem Partner und wenn Dinge angesprochen werden, da gibt es oft nur eine Reaktion. Flucht. Schweigen. Schreien. Schreien ist eine Form von Flucht. Schuldzuweisung. Zimmer verlassen. Mann, wie oft habe ich das Zimmer verlassen? Wohnung verlassen. Boah, wie oft bin ich ins Auto gestiegen und bin weggefahren. Hättet ihr nicht gedacht, ne? Und das Letzte ist Ehe verlassen. Das ist die Flucht. Ich halte es nicht mehr aus. Die Scham ist zu groß. Und ich steige jetzt aus. Und die Antwort finden wir, ich habe mich gefragt, warum fliehen Menschen? Warum bin ich so oft geflohen? Und warum fliehe ich immer noch? Die Antwort finden wir im Wort Gottes. Wir erinnern uns, die Scham ist das schlechte Gewissen darüber, dass wir etwas getan haben, was nicht in Ordnung ist. Die Konsequenz ist, dass wir uns und unser Herz verstecken und dafür sogar die schönsten und wichtigsten Beziehungen in unserem Leben aufs Spiel setzen. Aber warum das Ganze, habe ich mich gefragt. Die Bibel gibt uns eine Antwort. Da sagte er, Adam, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt, Scham bin und ich versteckte mich. Die dritte Folge der Sünde von Adam und Eva ist Angst, Furcht. Warum verstecken Menschen ihr Herz vor Gott und Menschen? Die Angst ist oft die Angst vor einer Strafe und einer Konsequenz. Ich möchte euch ein paar Beispiele nennen. Wenn ich meiner Frau das sage, dann verlässt sie mich. Wenn ich dies oder jedes anspreche, dann redet er nicht mehr mit mir. Fragt man Sarah. Und unter welcher Angst sie jahrelang litt, wenn ich das anspreche, dann schweigt er wieder. Dann zieht er sich in sein Schneckenhaus zurück. Wenn mein Mann erfährt, dass ich schon wieder unnötig Geld ausgegeben habe, spätestens beim Blick auf ein Konto wird es deutlich, ja? Wenn er wüsste, dass ich seit vielen Monaten heimlich Alkohol trinke, hoffentlich merkt sie nicht, wenn ich nachts heimlich Pornos anschaue. Ich hoffe, er merkt nicht, dass ich ihn überhaupt nicht mehr respektiere, weil ich mich von ihm überhaupt nicht mehr geliebt fühle. Ist da was Wahres dran? An solchen Gedanken? Könnte das wahr sein, dass das so ist? Wisst ihr, viele Ehen werden vor Angst beherrscht, dass das, was man im Herzen versteckt, einmal ans Licht kommen könnte und noch mehr zerstört. Das ist die Angst vieler Ehen. Und deswegen arrangiert man sich mit Dingen und man lebt irgendwie. Furcht, Scham und sich verstecken ist ein Kreislauf vieler Ehen. Und ich sage nicht aller Ehen, aber vieler Ehen. Und wir haben jetzt schon einige Jahre die Erfahrung gemacht, sowohl in unserer eigenen Ehe als auch in der Begleitung von Paaren und Ehen, dass dieser Kreislauf immer wieder da ist. Furcht, Scham und dann sich zu verstecken. Oder Scham, Furcht und dann die Konsequenz, man versteckt sich. Wisst ihr, es ist ein Kreislauf vieler Beziehungen und viele Beziehungen gehen auch aus diesem Grund in die Brüche. Warum? Weil man sich dann letztendlich dann nichts sagt, man gibt sich auch kein Feedback, man spricht nicht vielleicht über Verletzungen, lieber schluckt man, man arrangiert sich und vielleicht irgendwann kommt die Trennung. Im Grunde genommen ist es das, was die Schlange da reinbrachte, ist nicht nur das, was sie in die Familie oder in die Ehe reinbrachte, sondern in die ganze Menschheit. Dieser Kreislauf hat zur Folge, dass Ehen, Familien, Singles, Freundschaften, Beziehungen in die Brüche gehen. C.S. Lewis, den kennen sicherlich einige, gebraucht in diesem Zusammenhang ein treffendes Bild mit Schiffen. Jetzt schaut mal. Stellen wir uns die Menschheit als eine Anzahl von Schiffen vor, die im Verband fahren. Die Fahrt wird nur dann in der richtigen Ordnung vor sich gehen, wenn die einzelnen Schiffe untereinander nicht kollidieren oder einander in die Fahrlinie geraten und wenn jedes Schiff seetüchtig ist und seine Maschinen intakt sind. Ist doch das eine ohne das andere nicht denkbar. Wenn die Schiffe ständig kollidieren, werden sie nicht sehr lange seetüchtig bleiben und wenn die Maschinen nicht intakt sind, werden sich Kollisionen nicht vermeiden lassen. Warum gehen viele Ehen in die Brüche? Weil die Maschine nicht intakt ist. Das Herz, der innere Mensch. Und dann kommen Kollisionen und jetzt passiert Folgendes. Manche arrangieren sich und sagen, du liebst deins, ich liebe meins unter einem Dach, aber wir kommen uns bitte nicht in die Quere. Das gibt's. Und andere kommen sich immer wieder in die Quere und dann sagen sie, ich steige aus. Ich kann nicht mehr. Glaubt ihr das? Wisst ihr, ihr Lieben, es ist eine Not in diesem Thema. Viele Ehen gehen in die Brüche. Viele Beziehungen. Und das ist wichtig, dass wir uns darüber bewusst werden. Wir müssen für Ehen beten, ihr Lieben. Seid ihr begeistert? Oder habt ihr keinen Glauben oder was? Also, wir müssen beten, Gott möchte die Dinge ändern. Auch in unserer Gesellschaft, ihr Lieben. Danke. Wisst ihr, jetzt könnten, wenn ich hier ende, würden wir depressiv nach Hause gehen. Wisst ihr, was das Problem ist? Manchmal halten wir das Negative gar nicht aus. Wir wollen immer gleich die Lösung, wir wollen immer gleich das Positive. Aber ohne uns bewusst darüber zu werden, was passiert eigentlich wirklich? Was passiert eigentlich wirklich in meiner Ehe? In meinen Beziehungen? Prediger, bringe mir ein ermutigendes Wort. Und dann bringt der Prediger ein ermutigendes Wort. Und was ändert sich wirklich? Ich war ermutigt. 10 Minuten. Und dann gehe ich in den nächsten Konflikt, in den nächsten Konflikt, in den nächsten Konflikt. Und dann kommt wieder Scham, dann kommt wieder Furcht und dann kommt wieder Flucht. Ich weiß, wovon ich rede. Erlebe ich ständig. Auch als Pastor. Aber es gibt Hoffnung und ich möchte uns jetzt mal vorlesen, was diese Hoffnung ist. Und auch hier in ersten, es ist so schön, ich könnte mit euch echt das nächste halbe Jahr über die ersten 3 Kapitel, 4 Kapitel laufen, weil es ist so viel, was da drin steht, ja. Und es gibt eine Lösung für das Ganze, ist da drin enthalten, ist in den ersten Kapiteln enthalten und die Bibel spricht hier vom Segnen, ein Segen sein. Definition. Unter Segen versteht die Bibel die Zuwendung von göttlichem Heilsgut an Menschen, sei es durch Gott selbst oder durch in der Macht Gottes handelnde Menschen. Ein Lexikon zur Bibel habe ich mal nachgelesen, könnt ihr nachschlagen. Wisst ihr, wenn wir die ersten beiden Kapitel in der Bibel lesen, dann ist interessant, dass Gott an 3 Stellen segnete. Gott segnete die Tiere, Gott segnete Mann und Frau und was segnete Gott noch? Den Sabbat, den 7. Tag. Gott segnete die Schöpfung, die Tiere, die ganze Tierwelt, Gott segnete den Menschen und Gott segnete den Ruhetag. Und eine biblische Definition von Segen sehen wir hier. Denn du, Herr, segnest alle Menschen, die dir treu sind. Interessant hier, wichtig, die dir treu sind. Er segnet nicht einfach alle per se. Nur die, die treu sind. Nur mal so. Deine Gnade umgibt sie und schützt sie wie ein Schild. Das ist die Definition, biblische Definition von Segen. Jetzt kannst du nicht sagen, okay, ich glaube an Gott und Gott wird mich schon segnen. Nein, nur die, die treu sind. Nur die treu sind, an ihm dran sind, die segnet er. Steht in der Bibel, habe ich mir nicht ausgedacht. Der Mensch soll ein Segen sein. Und das sehen wir in 1. Mose 2, 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen, darüber sprach ich auch in der ersten Predigt, ein bisschen ausführlicher, und ihn zu bewahren. Dieses Wörtchen bewahren, es ist hochspannend. Hochinteressant. Ich habe mal nachgeschaut, so schlau bin ich gar nicht, in Lexikas. Ein bisschen mich reingegraben. Und dieses Wort bewahren hat ganz unterschiedliche Bedeutungen. Schaut mal. Das meint sowas wie bewachen, hüten, aufbewahren, achten, schützen, sich nicht an etwas vergreifen, etwas vorsichtig und gewissenhaft ausführen, den Bund halten, Liebe, Recht, Treue einen Weg halten. Interessant, oder? Könnte man das auf die Ehe übertragen? Aber hallo. Hier, sich nicht an etwas zu vergreifen. Wie oft vergreifen sich Männer an ihren Ehefrauen? Emotional, körperlich, schützen. Okay, das war vor dem Sündenfall. Ja? Scham, Furcht und Versteckspiel kam ja nach dem Sündenfall. Wisst ihr? Gott hat niemals den Auftrag des Bewahrens aufgelöst. Niemals. Gott gab jedem von uns einen Einflussbereich, in dem wir uns jeden Tag dazu entscheiden können, ein Segen zu sein, Dinge zu bewahren, auf Dinge zu achten, zu schützen, den Bund halten, für Liebe, Recht, Treue einzustehen und, was ich auch ganz schön finde, einen Weg halten. Das ist ja auch, was man sich verspricht, so in der Hochzeit, ne? So bis dass der Tod uns scheidet. So, wir halten gemeinsam diesen Weg bis zum Schluss. Und an dieser Stelle, ihr Lieben, alle, die auch treu geblieben sind, die festgehalten haben, ich möchte auch euch ehren, dass ihr dran geblieben seid. Und ich weiß, und ich habe das ganze Thema heute gar nicht angesprochen, es gibt auch Situationen, Kontexte, da ist es auch fast gar nicht möglich, manchmal gar nicht möglich. Aber darüber spreche ich heute nicht. Ich möchte was machen wir jetzt damit? Okay, das war jetzt die biblische Grundlage, das war jetzt theologisch, die Bibel erklärt uns so und so die Scham, Flucht und Furcht. Was machen wir jetzt damit? Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr Probleme habt, arbeitet sie auf. Arbeitet Probleme auf. Durch Coaching, durch Seelsorge, durch Begleitung. Setzt euch neue gemeinsame Ziele. Zusammen zu beten, mal vielleicht ein Buch zu lesen oder so, oder mal anzulesen. Ich möchte an dieser Stelle zwei Bücher vorstellen. Das erste ist von Francis und Lisa Chan, Du und ich in Ewigkeit, wie der Himmel unsere Ehe revolutioniert. Sehr zu empfehlen. Ein anderes, sehr, sehr zu empfehlen, ist Timothy und Katie Keller, Einfach Ehe. Also heißt nur Ehe. Ein super Buch, und dort wird beschrieben auch, was überhaupt ein Bund ist. Und sowas kann ein Ziel sein, gemeinsam Dinge mal anzulesen. Wisst ihr, ich sag euch was. Sarah und ich haben uns schon oft vorgenommen, ein Buch zusammen durchzulesen. Wir haben es nie geschafft. Jetzt denken vielleicht an, ja, das Pastoren-Ehepaar, ja. Wir lesen wahrscheinlich 10 Bücher im Jahr zusammen. Nein. Aber wir haben mal angelesen. Sagen, was wollen wir damit davon? Aber es gibt auch andere Beispiele, ja. Die machen das, die schaffen's. Und seid ermutigt, lest zusammen, ja. Gemeinsam lachen, gemeinsam Spiele spielen. Das sag ich, der nie Spiele spielt. Ich sage euch was, ich erzähle euch was. Das ist, da ist etwas Lustiges dran, aber da liegt eine tiefe Wahrheit drin. Ja? Ihr werdet es nicht glauben, wenn Mann und Frau heiraten, kommen Mann und Frau aus völlig unterschiedlichen Familienkontexten. Schon mal gewusst? Ich bin so schlau heute, Jürgen. Und bei uns war das so, Sarah kommt aus einer absoluten Spielerfamilie. Also jetzt nicht hier irgendwo in solchen dubiösen Lokalen oder so, ne? Also Brettspiele, so Spiele des Jahres und was weiß ich, als ich sie kennengelernt habe und wir zu ihrer Familie kamen, da war eine ganze Wand voll mit Spielen des Jahres, von den letzten 100 Jahren gefühlt, ja? Und das war dann so, dass wir dann, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, wo ich da war, oder das zweite, keine Ahnung, irgendwann haben wir wieder die Familie besucht. Und dann hieß es, lass uns mal was spielen. Ich komme aus einer Familie, wir reden viel. Wir reden bis in die tiefste Nacht hinein. Oder wir haben zumindest, als ich noch zu Hause gelebt habe. Meine Eltern waren oft schon im Bett und ich an der Türzarge und so. Ne? Und wie das ist, man verquatscht sich halt. Und so manchmal wurde es 12:01, irgendwann meine Eltern, Jürgen, wir müssen morgen arbeiten. So, okay, alles klar, wir haben viel geredet, mein Bruder und ich. Wir kommen aus einer, wenn wir zusammenkommen, wir reden. Und wenn wir die sagen, wir spielen. So, und dann war das so, wir waren mal zu Besuch und dann hieß es, lass uns spielen. Und ich sag, okay, weil ich dich liebe, Schatz, dann lass uns jetzt spielen. Und für mich war es wirklich immer eine Überwindung. Und dann haben wir uns hingesetzt und dann haben wir ein Spiel gespielt. Ich kannte das Spiel nicht und das Spiel war, Sarah guckt mich gerade an, toll, Schatz. Es war gut. Und es hat mir Spaß gemacht, ja. Und dann haben wir das Spiel gespielt. Und ich bin so geprägt, man spielt ein Spiel einmal und dann ist fertig. Plötzlich sagte jemand, nochmal! Und ich so, wie nochmal? Ja, wir wollen es nochmal spielen. Und ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Ich weiß nicht, habe ich mich nochmal überwunden, nochmal zu spielen? Ich glaube, ich habe nur einmal gespielt. Genau, ich habe gesagt, Leute, das war toll jetzt, aber ich lasse euch den Spaß. Und es war relativ später Abend und dann haben sie es nochmal gespielt und ich dachte, jetzt sind sie endlich fertig, ja, so. Und dann wollten sie es nochmal spielen. Und dann wurde es mir zu spät, dann habe ich gesagt, ihr Lieben, ich gehe jetzt schlafen. So, ich bin dann schlafen gegangen. Vielleicht geht es euch auch manchmal so, dass man mitten in der Nacht ein Bedürfnis hat, ja, irgendwas loszuwerden. Mitten in der Nacht stehe ich auf. Ich weiß nicht, wie spät es war. Für mich war es schon gefühlt mitten in der Nacht, ja. Ich glaube, das war 2 oder 3 Uhr morgens. Gehe ich die Treppe hoch und sehe, das Licht brennt im Wohnzimmer. Gucke und die sitzen alle immer noch dort und spielen immer noch das gleiche Spiel. Ich bin da dran vorbei, sag nur, ich spiele den noch. Okay, bin auf Klo, komm zurück, gute Nacht. Ich habe es nicht verstanden. So, das ist für mich absolut... Ah. Es ist zwar lustig, aber wisst ihr, für meine Frau ist Spielen eine Form von ungeteilte Aufmerksamkeit. Nicht nur, ich habe es gestern Abend nochmal mit ihr besprochen, ich habe wieder was dazugelernt. Nicht nur... Und ich habe jahrelang nicht gespielt und dadurch ihr Bedürfnis nie gesehen, nie wahrgenommen. Versteht ihr, was ich meine? Fang an zu spielen. Und wir spielen mittlerweile auch. Regelmäßiger. Ja? Fragt sie. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Amen. Betet miteinander. Komm heraus aus deiner Passivität. Das sind so Anwendungen. Wisst ihr, in dem Ganzen möchte ich die Rolle des Heiligen Geistes. Wir machen alle die Erfahrung, dass es nicht immer leicht fällt, ein Segen zu sein. Und hier kommt der Heilige Geist ins Spiel. Gott selbst befähigt uns, da wo andere aufgeben, durch die Kraft des Heiligen Geistes einen Unterschied zu machen. Glaubt ihr das? Da, wo Menschen die Beziehung abbrechen und verlassen, gibt der Heilige Geist Kraft und Weisheit, wie Beziehungen gesegnet werden und gelingen. Ich möchte euch einen Satz weitergeben. Der Segen kommt nicht von uns, göttlicher Segen fließt durch uns, aber nie ohne uns, sondern immer mit uns. Immer. Und könnt ihr noch oder seid ihr alle müde und wollt ihr essen gehen? Ich möchte euch gerne aus diesem Buch etwas vorlesen. Das rundet das Ganze ein bisschen ab. So gut könnte ich das gar nicht weitergeben. Zumindest hätte ich diese Geschichte niemals gefunden. Ich möchte euch was vorlesen. Während eines Einsatzes im Jahre 1943 stürzte das Flugzeug von dem amerikanischen Weltkriegshelden Louis Zamperini, ich weiß nicht, ob der Name ein Begriff ist, stürzte sein Flugzeug in den Pazifik. Die meisten Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Nach 47 Tagen im Schlauchboot, umgeben von Haifischen, gerieten Louis und ein anderer Überlebender in japanische Kriegsgefangenschaft, die 2,5 Jahre dauerte und aus Schlägen, Erniedrigungen, Folter und noch einmal Schlägen bestand. Nach dem Krieg in die USA zurückgekehrt, litt er an einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung und wurde Alkoholiker. Seine Frau Cynthia verlor jede Hoffnung für ihre Ehe. Louis verbrachte seine Zeit damit, davon zu träumen, nach Japan zurückzukehren, um den Vogel zu ermorden. Einen japanischen Unteroffizier, der ihn in den Lagern wiederholt gefoltert hatte. Eines Nachts träumte er, wie der Vogel über ihm schwebte. Er schnellte hoch, um sich zu verteidigen. Ein heftiger Schrei ließ ihn aufwachen. Er saß auf der Brust seiner schwangeren Frau und hatte die Hände um ihre Kehle gelegt. Nicht lange danach eröffnete Cynthia ihm, dass sie sich scheiden lassen wollte. Das war ein Schock. Doch selbst die Gefahr, seine Frau und das Kind zu verlieren, konnte ihn nicht vom Alkohol und seinem ganzen selbstzerstörerischen Verhalten abbringen. Er war zu sehr im Griff seiner Vergangenheit und Bitterkeit, um sich zu ändern, und sei es, um seine Familie zu retten. Dann im Herbst 1949 hörte Cynthia von einer Bekannten, dass ein junger Prediger, Billy Graham, in der Stadt gerade eine Zeltevangelisation abhielt. Sie ging hin und kam als eine andere Frau zurück. Sie ging schnurstracks zu Louis und sagte ihm, dass sie die Scheidung zurückziehen werde, dass sie gerade Gott begegnet sei und dass er unbedingt mitkommen und auch diesen Prediger hören musste. Nach ein paar Tagen gab er nach und ging mit. An diesem Abend sprach der junge Prediger über die Sündhaftigkeit der Menschen. Louis war empört. »Ich bin ein guter Mensch«, dachte er. Aber kaum hatte er den Gedanken fertig gedacht, spürte er seine eigene Lüge. Mehrere Abende später kam er wieder. Diesmal ging er nach vorne und nahm Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland ein. Zamperini wurde auf der Stelle frei von seinem Alkoholismus. Aber nicht nur das, sondern er spürte, wie die Liebe Gottes sein Leben durchströmte. Er merkte, dass er jetzt all denen, die ihn damals als Kriegsgefangenen gefoltert und gequält hatten, vergeben konnte. Das Gefühl der Scham und der Machtlosigkeit, das seinem Hass und Elend Nahrung gegeben hatte, war verschwunden. Seine Beziehung zu Cynthia wurde neu. Die beiden wurden ein glückliches Paar. Im Oktober 1950 konnte Louis nach Japan zurückkehren und per Dolmetscher in dem Gefängnis sprechen, wo viele seiner früheren Gefängniswärter jetzt selber einsaßen. Er sprach von der Macht der Gnade Christi, Vergebung zu bringen. Und dann trat er zu den Gefangenen, die nicht wussten, wie ihnen geschah, und umarmte jeden mit einem liebevollen Lächeln. Ich gebe dieses Beispiel, so schreibt Timothy Keller hier, nur zögernd weiter, denn dramatische Bekehrungsgeschichten, wo jemand in einem Augenblick verändert wird, können irreführend sein. Die seelischen Wunden von Louis Zamperini waren ungewöhnlich tief und entsprechend kräftig und dramatisch war die Art, wie der Heilige Geist ihn die Liebe Gottes in Jesus Christus im Herzen begreifen ließ. Gottes Geist wirkte nicht immer so plötzlich, nicht immer so plötzlich und direkt, aber der Inhalt seines Wirkens, ob dies nun plötzlich oder allmählich geschickt ist, immer derselbe. Er gab Cynthia Hoffnung und nahm Louis seine Bitterkeit und erneuerte die Ehe der beiden. In Römer 5, Vers 1 und 5 steht, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und diese Hoffnung geht nicht in uns leer. Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Louis Zamperini war buchstäblich gefoltert worden und seine Scham, seine Wut, seine Angst hatten seine Fähigkeiten zerstört, zu lieben und anderen zu dienen. Aber keiner von uns kommt seelisch kerngesund in die Ehe. Viele von uns versuchen, ihre Zweifel an sich selber durch ihren beruflichen Erfolg zu betäuben. Sie stellen ihre Karriere über ihren Partner und ihre Familie sehr zum Schaden ihrer Ehe. Andere hoffen, dass die endlose Zuwendung und Bestätigung durch einen schönen, romantischen, geistreichen Partner ihnen endlich das Gefühl geben wird, vollwertig zu sein und machen so aus ihrer Beziehung ein Sakrament der Erlösung. Eine Erwartung, die keine Beziehung erfüllen kann. Sehen Sie, warum Paulus das Thema Ehe mit der Aufforderung beginnt, einander in der Furcht Christi zu lieben? Wir kommen als Menschen in unsere Ehe, die von allen möglichen Ängsten, Wünschen und Bedürfnissen getrieben sind. Wenn ich von meiner Ehe erwarte, dass sie die innere Leere füllt, die der leere Platz Gottes in meinem Herzen hinterlassen hat, bin ich unfähig, meinem Partner zu dienen. Nur Gott kann dieses Loch füllen. Sein Platz ist zu groß für alle anderen. Solange Gott nicht diesen ihm gebührenden Platz in meinem Leben einnimmt, werde ich immer klagen, dass meine Frau oder mein Mann mich nicht genug liebt, achtet und unterstützt. Wir alle leiden unter dem Teufelskreis der Sünde. Scham, Furcht und das Versteckspiel. Die gute Nachricht ist, Jesus Christus ging ans Kreuz, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Amen. Und durch den Glauben an ihn und durch die Hoffnung, durch unseren Fokus und unseren Blick auf ihn, kann er uns die Kraft geben für unser Leben, für unsere Beziehung, für unsere Ehe. Die gute Nachricht ist, dass wir mit all unseren Grenzen, mit all unseren Versagen, mit allen Sünden zu Jesus kommen können und ihn um Vergebung bitten können. Das und nur das befähigt uns, Beziehung zu leben, die gesegnet ist. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Offenbarung. Wir danken dir für Familien, für Singles, für Ehen. Und Herr, ich hoffe, dass diese Predigtreihe Familien, Singles und Ehepaaren gedient hat. Und dass da, wo wir stehen, dass wir merken, ich habe Fehler, ich habe versagt in Dingen, aber ich darf um Vergebung bitten und ich darf neu anfangen. Und ich bitte dich, Herr, für die Ehen, die Themen haben, die sie schon seit Jahren quälen. Vielleicht ist es nur einer, den es quält. Vielleicht beide, oft sind es beide. Dass du da reinkommst mit deiner Gnade. Dass du da reinkommst mit deiner Liebe. Dass du sie wirklich beschenkst. Jesus, danke für das, was du für uns am Kreuz getan hast. Danke, dass deine Auferstehungskraft in uns lebt. Und ich bitte, wir bitten dich um deinen Segen für Familien, für Singles, für Ehepaare. Und wir bitten dich, Herr, auch wenn die Gesellschaft was anderes will und das alles relativiert und völlig neue Konzepte fordert, hilf uns dabei, deine biblische, deine Idee von Familie, Single sein und Ehe zu leben. Und ein Segen zu sein für einander, für unseren Ort, für unsere Nachbarschaft, für unser Land. Segne auch die Wahlen heute. Segne die Politiker. Und du siehst, da gibt es einige Dinge, einige Fragen, die sehr kritisch sind, Herr. Entwicklungen, die kritisch sind. Wir bitten dich um deinen Segen. Für die Politiker vor Ort. Für die Politiker in unserem Land, für die Politiker in Europa und in der ganzen Welt. Und hilf uns, dass wir unsere Verantwortung übernehmen, einnehmen, ein Segen zu sein und das zu bewahren, zu beschützen, darauf zu achten, was du uns gegeben und anvertraut hast. So sei jeder gesegnet in Jesu Namen. Amen.